Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhoff.
Servus.
Heute mit der Dialekt-Kinderbuchautorin Steffi Schwarz.
Ich mag dieses Selbstdarstellen ja nicht so gern, aber ich habe mir gedacht, da gehe ich jetzt einfach all in.
Mit ihrem kleinen Strizi hat die ehemalige Narzissenkönigin eine echte Erfolgslawine losgetreten und zeigt uns, wie man hier im Salzkammergut redet.
Ich glaube, nachdem sich alles so schnell entwickelt und wir mit KI und so Themen konfrontiert sind, ist das Allerwertvollste, was man heute haben kann, Authentizität. Und das schaffst über den Dialekt innerhalb von Sekunden.
Grüß dich, Peter.
Robert, grüß dich. Endlich sehen wir uns wieder mal.
Ich freue mich und vor allem freue ich mich auf das heutige Thema. Wir haben nämlich jemanden zu Gast, der mit meiner Profession zu tun hat. Familien- und Kinderunterhaltung.
Ja, super. Und ich glaube, jeder wird sich da heute irgendwas finden. Wir haben nämlich zu Gast die Steffi Schwarz, die seit neuestem nach einigen beruflichen und privaten Umwegen unter die Kinderbuchautorinnen gegangen ist. Und zwar hat es mittlerweile geschrieben 2 Bücher, Der kleine Strizi. Hast du schon mal gehört von dem?
Ja, ich habe es vor mir. Der kleine Strizi steht bei mir. Steffi, wie gehört es denn wirklich?
Ja, Peter, muss ich dich gleich korrigieren. Mundart ist nicht so einfach, es heißt der kleine Strizi.
Und die Mundart kommt aus dem Salzkammergut. Wir werden jetzt gleich darüber sprechen, aber ich habe eine Bitte an dich, Steffi. Ich wünsche mir von dir 3 Dinge oder Begriffe oder Eigenschaften, die du mit dem Salzkammergut ganz eng verbindest.
3 Eigenschaften.
Zum Beispiel?
Heimatgefühl, fühle ich mich sehr daheim. Gemütlichkeit und Ruhe.
Das ist ganz interessant, weil wir sehen das Salzkammergut alle anders. Aber
magst du auch mal kurz sagen, was bei dir wäre? 3 Eigenschaften?
Ja, bei mir ist es natürlich Urlaubsparadies, ja, Freizeit und ganz viel Sport und Betätigung.
Bei mir ist es einfach Wasser. Genauso ist es eben der Gegensatz zum Wasser, es ist der Fels. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dieses Gegenspiel. Und es sind Freunde. Für mich ist es so, ich bin einfach hier zu Hause und das sind meine Freunde hier.
Vor den Freunden habe ich mir gedacht, du erzählst uns da die Elemente. Wasser, Fels.
Ja, ja, so ticke ich. Ne?
Grün. Aber die Freunde sind natürlich wichtig. ich finde das großartig. Der Klor Strizi heißt das Buch, das du geschrieben hast. Und jetzt gibt es schon mittlerweile ein zweites Buch. Wie kam es dazu?
Ein bisschen aus der Not. Ich bin Mama geworden und war ziemlich viel daheim plötzlich und habe immer einen Job gehabt, der mich sehr gut gefordert hat und der mir Spaß gemacht hat. Mir hat zum einen natürlich ein bisschen das Schreiben gefehlt und zum anderen haben mein kleiner Bub und ich Bücher gelesen, also ich habe es ihm vorgelesen, die ganz schrecklich hochdeutsch waren. Also mit Weihnachtsmännern und Matschpfützen und Ferkelchen, die da reinspringen und... irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe das nicht gewusst, hat man ja keine Ahnung.
Was ist denn ein Ferkelchen, das in einer Matschpfütze springt,
im Salzkammergut? Eine Sau, die in den Reh kupft.
Klingt gleich viel besser.
Ja, klingt zwar ein bisschen heimeliger.
Matschpfütze.
Ja, und,
wie würdest du sagen?
Ja, ich würde auch im Dreck sagen.
Und meine ich jetzt wertfrei, aber es ist mir komisch vorgekommen. Ich habe mir gedacht, das ist ganz komisch, wenn ich zu ihm sage, schau, bitte aufpassen da hinten bei der Latschen oder bei der Locker. Und dann sprechen wir, wenn wir lesen, von Pfützen. Und habe mir gedacht, eigentlich schon Kinderbücher sind eigentlich überhaupt nicht so cool, wie ich immer geglaubt habe, als ich noch kinderlos war. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ein leichtes, das zu ändern. Ich schreibe ihm einfach ein Buch mit 3 kurzen Geschichten drinnen, wo eben diese Worte so drinnen sind, wie es wir auch sagen würden.
Aber das heißt, der Plan war wirklich, dem Sohn ein Buch zu schenken und dann vorzulesen.
Ja,
nicht mehr.
Nein, das war mal der Grundgedanke. Und wir haben vorher Haus gebaut und ich habe mir gedacht, das war super, wenn wir allen Freunden, die Kinder haben, als Dankeschön so ein Buch schenken können. Also ich habe das wahnsinnig klein gedacht. Ich habe mir damals gedacht, wenn man das wirklich in Druck gibt, zahlt sich das aus bei einer Druckerei, weil da braucht man ja gleich 100 Bücher, die bringe ich ja nie weiter. Was tue ich denn mit dir? Und habe das von Anfang an einfach als Geschenk für meinen Buben und für Freunde gesehen, genau.
Aber dann kam es ganz anders, oder?
Ja, dann kam es wirklich groß. Also das war dann echt cool.
Ja, aber da muss ja Auslöser sein. Wir können schon verraten, das Buch ist ein großer Erfolg geworden, ja. Und das zweite auch. Aber wo ist dann dieser Schritt gewesen, wo plötzlich die Leute davon gehört haben und das wollten?
Ich glaube, ich habe das wirklich selber schlau gemacht. Das Buch war nämlich fertig und als ich es gekriegt habe, also zuerst natürlich mit dem Grafiker zusammensitzen und das alles machen und Druckerei und verhandeln, das erste Mal in meinem Leben. Und dann war es fertig und dann habe ich es gekriegt und habe mir gedacht, eigentlich ist das, ich glaube, das wollen mehr. Das taugt mir so sehr, das kann ja nicht nur mir so taugen. Ich glaube, das wird was. Und dann habe ich natürlich davon profitiert, dass ich zuerst so im Medienbereich immer schon tätig war und habe eine anständige Pressemitteilung geschrieben und also so oldschool Fotos anständige gemacht. Wir haben ein Video gemacht. Also ich mag dieses Selbstdarstellen ja nicht so gerne, aber ich habe mir gedacht, da gehe ich jetzt einfach all in und wir machen da so ein Gesamtpaket, damit einfach Leute aufmerksam werden. Und das sind es dann wirklich geworden. Also die Zeitungen und Magazine waren dann einfach voll und darum haben wir einfach auch so viel
gut. Die haben das übernommen, weil du das genau, gut gemacht hast, coole
ganz
Fotos
viel
und so weiter.
Copy-Paste gemacht, ja. Wie man es halt auch kennt. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ganz viel haben es dann einfach mitgekriegt oder manche haben es dann gleich am Anfang schon gekauft, dann hat es wer gehört, dass die schon haben und das ist dann einfach immer mehr wert.
Aber wo hat man es kaufen können am Anfang?
Ja, am Anfang. Ich habe am Anfang einen Facebook-Post gesetzt zu deinem Video und habe gesagt, hallo ihr Lieben, ich habe ein Buch geschrieben und wer eins mag, der soll mir doch beim Messenger eine Nachricht schreiben und dann schicke ich euch eins. Und das war ungelogen. Innerhalb der ersten halben Stunde, glaube ich, 600. Also ich bin da mit dem Rollen immer nachgekommen und dachte, um Gottes Willen, was habe ich mir denn da jetzt angefangen? Also das war ganz schnell klar, dass das irgendwas trifft.
Wie groß war die erste Auflage?
500.
Das heißt, die war sofort
das
weg.
Erste Mal innerhalb von 2 Stunden war die. Also das war lächerlich eigentlich.
Mhm. Ja. Du hast deine eigene Glückslawine da losgetreten, ja, mit diesem Buch. Das Spannende ist, du hast nicht den üblichen Weg gewählt. Du bist nicht zu einem Buchverlag gegangen, sondern du hast das wirklich im Eigenverlag gemacht.
Genau.
Und das für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist das nicht ein bisschen risikoreich?
Doch, weiß ich jetzt rückblickend. wie gesagt, ich habe mir gedacht, da werden mir halt ein paar Facebook-Freunde schreiben, dass das lieb ist und das wird mein Vertrieb sein. Mhm. Als dann so viel gekommen ist, ist mir erst klar geworden, was ich da jetzt wirklich mal aufgerissen habe. Weil ich habe dann mit einer Excel-Liste angefangen. Und man muss das ja weiterdenken. Die bestellen dieses Buch aus Wales und dann müssen die mir ja was überweisen, damit ich das schicken kann. An das habe ich schon gar nicht gedacht. Ich habe einfach draufgeschrieben, die Adresse und habe das geschickt. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, bitte überweist es mir 16,99 Euro auf mein privates Konto. Mhm. Habe weder Rechnungen geschrieben, nur geschaut. Ja, noch. Also ein bisschen schwierig. Also ich bin glücklich, dass ich noch nicht eingesperrt worden bin. Das war einfach dann viel zu viel für wen, der sich nicht auskennt. Eben. Am Anfang. Mhm. Dann haben die nicht gezahlt teilweise. Dann habe ich schreiben müssen eine E-Mail, Entschuldigung, ich habe euch ja ein Buch geschickt. Ich kriege nur 16,99 von euch. Das hat mich erschlagen. Ich bin dann nächtelang bei diesen Excel-Listen, die ich mir markiert habe, gesessen. Bis ich mir dann gedacht habe, das geht so nicht. Ich habe dann Buchhandlungen wirklich proaktiv angeschrieben und ganz viele haben sie dann auch schon bei mir gemeldet und haben gesagt, du, wir haben gehört, es gibt das Buch, uns fragt jeder, dürfen wir das ins Sortiment aufnehmen? Mhm. Und so ist dann natürlich auch mit größeren Metallier dann österreichweit und also die haben mir dann total geholfen. Da habe ich dann nur noch Buchhandlungen beliefern müssen.
Mhm. Da tut sich dann aber auch was im Preis, oder? Weil da ändert sich dann...
ja, dann haut's aber.
Du musst dir dann was abgeben, ne?
Ja. Das weiß man ja auch vorher nicht. Da haben wir gedacht, 16,99 eine schöne Summe. Nein, macht man nicht. Hab dann 18,50 gleich einmal erklärt gekriegt wegen Steuer und mit Centbeträgen und das läuft so nicht. Mhm. Und dann kannst du die Hälfte gleich einmal wegrechnen. Das kalten sie die Buchhandlungen, dann kannst dein Grafiker muss man natürlich zahlen, dann hast du den Druck. Also es bleibt dann nicht 16,99 über.
Ich finde, die Idee ist ja nicht zwider, passt daher zu unserem Podcast, aber es geht ja um den Dialekt. Und jetzt schreibst du auf dem Buch Geschichten aus dem Salzkammergut oder Wintergeschichten aus dem Salzkammergut. Ist es wirklich der Salzkammergut-Dialekt? Weil ich glaube, es ist ja, da gibt es ja auch mehrere, oder?
Ja, Salzkammergut-Dialekt, glaube ich, Überbegriff ist schwierig, oder? Also wir haben gerade zuerst gesagt, du, deine Oma wird schon anders sagen, oder?
Ja, meine Oma hat gesagt, da bin ich gewesen.
Ja.
Du hast geschrieben, da bin ich gewesen und ich würde sagen, da bin ich gewesen.
Ja, genau.
Also allein zwischen Wels hier am Attersee, ja, und bei dir drinnen in Strobl, mhm, oder vielleicht in Bad Gäusern haben wir 3 Begrifflichkeiten. Das, ja, ist ein Wahnsinn.
Ja, und egal in welche Richtung man fährt, eigentlich sagt es dann schon jeder anders. Und lustigerweise, weil wir im Vorgespräch auch das Thema schon gehabt haben, hat das nicht gestört,
das
was mich auch
aus
so überrascht hat.
Das geht aus. Hast du genommen?
ich finde, es ist sehr viel gäuserisch. Das ist mein Mutterdialekt.
Ah, da müssen wir einhaken. Von wo bist du?
Aus Bad Gäusern. Mhm. Da bin ich aufgewachsen, genau. Mhm.
Und wo lebst du jetzt?
Beim Wolfgangsee. Mhm. Ich war da noch 10 Jahre in Salzburg und habe auch gelernt, dass man nicht immer im Dialekt reden soll.
Mhm. Wie lernt man und, das?
Ja, ich bin da tatsächlich.
Lernt man das hart?
Schau, ich bin da echt ein paar Mal angeredet worden. Wo dann gleich irgendwas ein Bonga oder so. Also ich habe es aber nie als Beleidigung empfunden, dass ich mir gedacht habe, die glauben jetzt, ich bin irgendwie vom Land oder irgendwie so ein Bauerndirndl, sondern ich habe mir immer gedacht, schau, irgendwie schön, die haben das gleich ausgekehrt, dass ich nicht von Salzburg bin.
Mhm. Das heißt, du hast dich nicht biegen lassen?
Nein, und ich war immer stolz drauf, dass man das hört, wo man herkommt. Immer wenn man hört, dass man von uns herkommt, was soll schöner sein?
Nein, Nein, aber man wird natürlich für Dialekt sehr oft vorverurteilt, muss man sagen. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit der Karin Teigl, ehemalige Kasswurm, kannst du dich erinnern an sie? Constant Liquet, große Bloggerin in Österreich, super erfolgreich. Die hat gesagt, wie sie nach Salzburg gekommen ist, hat es dann Tuscheln gehört, irgendwelche Staudinger, wie sie gesagt hat. Die haben gesagt, na, hört sich die an, die klingt wie eine Bayerin. Mhm. Und sie hat gesagt, das hat weh dann. Aber sie hat dann nachgedacht und hat entschlossen, ich will trotzdem das bleiben, das Mädel aus dem Bongau.
Ja. Mhm. Und ich glaube, nachdem sie alles so schnell entwickelt und wir mit KI und so Themen konfrontiert sind, ist das Allerwertvollste, was man heute haben kann, Authentizität. Und das schaffst über einen Dialekt innerhalb von Sekunden. Und ich freue mich, wenn ich wen kennenlerne und denke mir, ich glaube, das ist eine Steirerin. Oder das muss ein Kärntner sein. Also ich finde, halt irgendwie einen Charme.
Mhm. Da sehe ich dich dann ja fast als Bewahrerin eines Schatzes, eines Kulturschatzes, nämlich der Sprache aus dem Salzkammergut. Du gibst es jetzt sozusagen an die Kinder weiter. Und das ist ja auch faszinierend, oder? Wie sind denn die Feedbacks? Wie kriegst denn du da Reaktionen drauf?
Überwiegend waren die Reaktionen gut. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, manche fühlen sich ein bisschen am Schlips getreten. Ich habe ja auch im Bekanntenkreis, Mamas, die mit den Kindern eher ein bisschen schöner sprechen, damit sie sich dann in der Schule leichter tun oder wie auch immer da die Begründungen sind. Und dann so, wir machen jetzt ein Dialektbuch und weil die Mundart so schön ist und so. Ich glaube, dass sie manche schon gedacht haben, muss das sein.
Aber nicht die, die diesen Dialekt an sich sprechen, sondern die, die es genau anders machen. Haben
ja,
sie
genau.
Ertappt gefühlt, oder?
Ich glaube schon. Oder wenn ich manchmal gesagt habe, der Standard hat einmal geschrieben, diese Mutter aus dem Salzkammergut hat was geschrieben gegen diese Schönsprechmamas. Und es war von mir nie eine Idee, was gegen jemanden zu schreiben, sondern ich habe mir einfach gedacht, ist das nicht voll schön, dass wir so reden und das können durch die Kinder ganz genauso weitermachen?
Ja, sie tanzen ja, also, oder?
Ja, tatsächlich werden sie, wenn man in die Kindergärten so hört, schon durch Fernsehen, durch amerikanisiertes Fernsehen, ich merke das jetzt bei meinem Buben, die schauen dann auf einmal Paw Patrol gern und so Sachen. Es verändert sich schon, was auch gut ist. Veränderung ist ja auch gut, aber es ist auch gut, dass man das noch weiß, dass man am Schluss von einem Satz Goi sagt, finde ich.
Das ist zum Beispiel ganz wichtig und bekannt. Oder dass es nicht Nee heißt, sondern Na. Ja.
Aber zumindest Nein. Ne?
Genau.
Ich finde es sehr lustig, meine beiden Neffen sind aus Deutschland wieder zurückgezogen in Salzkammergut und sind natürlich sehr deutsch aufgewachsen von der Sprache her. Und kommen dann in den Kindergarten und nach 2 Tagen sagt der Kleine, was ist denn mit dir? Und schau mir an. Also ich glaube, Sprache erhält sich schon irgendwie, kommt mir vor.
Ja.
Vor allem da bei uns im Salzkammergut. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf den Inhalt einmal eingehen, Steffi. Und zwar, wer ist er denn, der kleine Strizi? Wie ist er und welche Geschichten von ihm erzählst du?
Und wer ist sein Begleiter?
Genau.
Ah, das freut jetzt dich.
Ja, absolut. Als Katzenfreund, natürlich.
Der kleine Strizi ist tatsächlich ein alterloser kleiner Junge. Mhm. Also wir haben das nie so festgesetzt.
Ein Bur.
Genau. Ein kleiner Bur mit seiner Kotz. Die weder in einer hochgestellten oder niedriggestellten Rolle zueinander sind, sondern das sind einfach Freunde auf Augenhöhe und die machen halt einfach einen Blödsinn miteinander oder eigentlich gar nicht so viel Blödsinn, sie lernen eigentlich total viel voneinander. Und es hat natürlich die 2 Pendants gebraucht, um ein bisschen Geschichten zu erzählen. Ich wollte nicht zu viele Charaktere einholen. Und ich glaube, dass die 2, wenn sie miteinander im Dialekt reden, weil das ist ja die Idee vom Buch, ja, man ein Gefühl für sie kriegt. Mhm. Das sind einfach
Was waren die Vorbilder?
Extrem lange recherchiert. Ich war extra 10 Monate schwanger.
Also dein Sohn und euer Kater,
mein
oder?
Mein Bruder und unser Kotz.
Na bitte, genau. Wie schön ist das?
Die schauen tatsächlich so aus und das war von Anfang an klar, dass die zwei, dass das irgendwie lieb ist mit den zwei. Und war fast ein bisschen aufgelegt.
Mhm. Steffi, du, wir haben dich vorher gefragt, ob du uns was vorliest vielleicht. Mhm. Das wäre super, dass wir mal hören, wie das ganze Buch aufgebaut ist, wie die beiden ihre Abenteuer erleben. Mhm. Ich glaube, du erzählst ja die Geschichte im Hochdeutsch.
Genau.
Und wenn die beiden reden, direkte Rede, genau. Dann ist der Dialekt.
Genau. Auch deshalb, weil ich wollte, dass einfach jeder mitkommt. Und manche Sachen, die man vielleicht nicht versteht, erklärt dann dieses hochdeutsche Gerüst eigentlich.
Also, und das Lustige ist, du hast hinten eine Übersetzung
drin. Falls man es nicht versteht.
Ja, eben.
Da sind alle Wörter drinnen, die schwierig werden könnten,
ja,
oder?
Ja, genau. Und manche wirklich so, dass ich glaube, dass sogar Leute von uns gesagt haben, jetzt muss ich schauen, was heißt das nochmal schnell?
Also, ja. Hast du irgendeine Reaktion bekommen, bevor wir jetzt das einmal hören, wie das klingt, wo wer gesagt hat, nein, das stimmt nicht? Das ist das falsche Wort.
Nein, tatsächlich ist beim Dialekt sehr viel, da waren sehr viel sehr sanft mit mir, weil man einfach so viel verschiedene hat. Und du sagst ja schon, bei euch redet man anders. Jetzt ist man da gar nicht so, man sagt aber, man ist grantig und nicht so, sondern man sagt, okay, das ist bei euch anders. Da ist eine große Toleranzspanne tatsächlich gewesen, immer schon. Also das habe ich gar nicht erlebt. Mhm. Vielleicht mit der Schreibweise. Meine Oma hat einmal gesagt, da ist ein E drinnen in deinem Wort. aber
das haben wir damals nicht verwendet.
Genau. Mundart ist ja, wie du das sagst.
Ja, jetzt stimmt. Und das Schreiben so schwieriger,
ja,
oder? Als das Lesen. Jetzt bin ich gespannt. Lese mal vor ein Stück.
Ja. In der Geschichte geht es zum Beispiel darum, dass die beiden merken, dass im Wald total viel mehr dumm liegt. Und sie sausen dann gemeinsam im Wald und machen den ein bisschen sauber. Mit vereinten Kräften bringen sie den Müll nach Hause und schmeißen ihn in die Mülltonne. Da gehört er hin, nicht in die Natur, sagt Minky bestimmt. Traurig ist es, da wir so viel gefunden haben, gell? Fragt Stritzi vorsichtig. Ja schon, sagt Minky. Ich bin's kalt wegen die Leute, die das tun. Aber ich bin auch froh, dass wir heute was Gutes da und zusammengeräumt haben. Husig, lächelt sie den kleinen Stritzi an.
Großartig.
Glaube ich toll, aber diese letzte Husig. Rede, na alles, ich bin's kalt, habe ich zum Beispiel noch nie gehört.
Ja.
Kennst du das?
Nein.
Ich bin's kalt mit die Leute.
Nein.
Kannst du das übersetzen? Oder Robert, schau mal nach. Da haben wir das. Schauen wir mal nach, ob wir das rausfinden.
Was steht jetzt hinten als Übersetzung
bei ich bin's kalt mit die Leute?
Warte mal, ich bin's kalt.
Ja,
ich
bin's kalt, heißt, ich bin gekränkt. Ah, ist wirklich interessant, habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ein tolles Wort. Husig kenne ich natürlich. Kennst du Husig?
Nein, auch nicht.
Sollen wir nachschauen?
Ja.
Okay.
haben wir das da drinnen gehabt?
Ja.
Schau, Husig.
Tüchtig und super.
Mhm. Du bist zum Beispiel Husiger.
Du bist sicher sehr
Husig. Ja, du bist der Husiger.
Genau.
Ein Husiger.
Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Dosiger.
Ja, stimmt.
Ja, es ist ja extrem schwierig, wenn man sich nicht so gut mit diesen Worten auskennt, wie ähnlich dann auch alles klingt. Also es nehmen sie ja total viele Urlauber mit, die da sind. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das für sie wahnsinnig ähnlich klingt, manches. Also dass das gar nicht so leicht zum Unterscheiden ist.
Aber großartig, wir haben es jetzt genauso gemacht, wie es gehört. Wir haben der Geschichte gelauscht, die Mundart sozusagen aufgeschnappt und dann hinten nachgeschlagen, was es heißt.
Und dann darüber diskutiert, dass es auch woanders heißen darf. Also das ist der Gesamtgedanke von dem Buch.
Wahnsinn. Wirst du jetzt weitermachen? Also es gibt ja schon das zweite Buch, die Wintergeschichten aus dem Salzkammergut.
Also ich habe ja nach dem ersten schon gesagt, so, das war jetzt ganz nett und das war es jetzt aber auch. Ich glaube, wir haben dann 7.000 verkauft vom ersten. Da immer dann doch, das passt jetzt auch. Also
unglaubliche
ist okay.
Zahl.
Ja, vor allem mit dem, wie wir gerechnet haben, ist es einfach so groß.
Aber das heißt, du bist in Österreich geblieben mit dem Buch.
Ja.
Es hat es nicht in Deutschland gegeben, der Schweiz oder sonst was. Du hast gesagt, die Buchhandlungen, die es wollen in Österreich.
Genau.
Bekommen, es sind meistens kleinere, aber du hast auch eine größere Kette, die es in ganz Österreich vertreibt.
Genau. Mhm. Und ganz bewusst eben in Buchhandlungen, weil ja wir, glaube ich, das alle mitkriegen, wie traurig das ist, wenn die Geschäfte im Ort leer stehen, weil jeder irgendwie sich ein Backerl vors Haus liefern lässt. Und mein Gedanke war schon immer, wenn man so ein regionales Produkt macht, aus einer Druckerei von daheim, dann bitte geht's doch auch in ein Geschäft und kauft es bei irgendwen, der da gegenübersteht und teilt es nicht schnell und am nächsten Tag vor der Tür liegen haben. Also das ist schon so der Gesamtgedanke gewesen. Darum habe ich mir auch immer dagegen gewehrt, große Online-Anbieter da reinzunehmen.
Und selbst wenn vielleicht das Ganze noch erfolgreicher geworden wäre dort, oder? Also das heißt, der Gedanke war schon da, wir machen das vom Salzkammergut aus und bleiben auch regional zumindest.
Und ich habe auch immer gesagt, das ist lieber klein und wir machen es gescheit und authentisch, wie wenn es einfach nur groß wird und nur mehr und nur billiger drucken. Kannst natürlich in der Tschechei wahrscheinlich um ein Drittel drucken. Aber auch da war der Gedanke, wenn wir sowas machen, dann aus einer regionalen Druckerei raus, wo, klingt jetzt so ein bisschen fast schon übertrieben, aber wo Arbeitsplätze von da sind, damit das wirklich von uns daheim ein Produkt ist. Und das muss es auch bleiben. Das war dann auch der zweite. Also
war da großer Druck?
Riesiger.
Von allen Seiten, machen wir doch weiter.
Ja.
Und deswegen gibt es jetzt das Zweite?
Es gibt wirklich deshalb das Zweite, weil einfach so wahnsinnig viele Leute Zweites wollten. Also ich habe wirklich proaktiv E-Mails gekriegt von irgendwelchen Mamas, die gesagt haben, mei, das wäre doch so schön, wenn ich wieder was lesen könnte. Und Kinder, die mir tatsächlich geschrieben haben, das hat mich auch so geehrt. Also du arbeitest so viel mit Kindern, du weißt das, die sind auch manchmal so schön ehrlich. Der hat dann irgendwie geschrieben, so ein kleiner Bub, der erste ist schon so fad, schreibst jetzt einmal einen zweiten.
Wir haben schon 17 Mal durchgelesen.
Und das war dann der Grund, dass wir gesagt haben, okay, ich habe dann den Grafiker, den Wolfgang Mensch, gefragt, freut es dich noch einmal? Und er hat gesagt, schreib und ich tue.
Wirklich wahr?
Erzähl uns zudem noch ein bisschen, was ist der auch aus der Region?
Ja, genau, der kommt aus Bad Galsern. Das ist, wie ich finde, ein wahnsinnig unkomplizierter, angenehmer Zeitgenosse, der auch nie Verkaufszahlen oder Gewinn in irgendeiner Form im Kopf gehabt hat. Der wollte mir bei diesem kleinen Projekt allein einfach begleiten.
Mhm, ja. Weil ich finde die Zeichnungen wirklich entzückend. Also der Karte ist super gelungen und auch das Drumherum immer. Der Stritzi sowieso. Ich habe aber gesehen, er macht das sehr modern. Er macht es auf einem Tablet, oder?
Mhm. Ja, genau.
Zeichnet er mit der Hand?
Er zeichnet schon sehr viel mit der Hand auch immer noch.
Mhm.
Aber
hast du ihm was vorgegeben?
Das geht mit der Zeit.
Hat der irgendein Bild von dir bekommen oder sind es rein diese Geschichten und du hast gesagt, wie schauen die beiden für dich aus?
Es waren die Geschichten und ganz am Anfang hat er einen zeichnet und ich habe gesagt, ich finde, der schaut öter aus, als er ausschauen sollte. Das war mein einziges Feedback, ein einziges Mal und dann war es gleich der. Also das ist ziemlich, das ist glaube ich aus den Geschichten auch hervorgegangen ein bisschen.
Mhm. Aber ich hüpfe jetzt nochmal ein bisschen auf diesen Druck von vorher, den ich ja ganz spannend finde. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass der Druck vielleicht aus der Wirtschaft gekommen ist. Sprich, dass die Buchhändler gesagt haben, wir hätten den zweiten gern und so weiter. Aber es waren eigentlich die Leser und Leserinnen, die das wieder gefordert haben.
Die Buchhandlungen selber sind sehr kulant mit mir, dass diese Bücher überhaupt vertreiben. Die machen normalerweise ja was mit den großen Verlage. Mhm. Die werden riesig beliefert, die haben überhaupt kein Risiko. Mhm. Und bei mir kaufen sie ja die Bücher bei mir. Und dann verkaufen sie es weiter. Also die, glaube ich, sind gar nicht so scharf drauf gewesen, dass wir das nur mal alles machen müssen. Haben sie alle gefreut, als wieder was rausgekommen ist, aber diese extreme Nachfrage ist wirklich von den Lesern selber gekommen.
Mhm.
Was ja eigentlich am meisten Sinn macht, weil die haben sie dann auch wieder gekauft.
Mhm. Und es war ein ähnlicher Erfolg.
Ja,
das zweite.
Genau, das habe ich mir immer gedacht. Das erste, das hat so viel Presse gehabt, das war ein Selbstläufer, das wird beim zweiten nimmer sein. Da muss man die Erwartungen wahrscheinlich auch ein bisschen drosseln. Ist aber dann sehr ähnlich wieder gewesen wie beim ersten.
Und wie schaut es jetzt weiter aus? Magst du weitermachen? Oder ist es noch nicht entschieden?
Ja, ich bin immer so ein wenig im Wiegelwogel. Ich glaube, dass man, wenn man was zu viel will, das vielleicht nicht mehr gut ist.
Mhm.
Oder wenn man das Gefühl so ein bisschen vermittelt, jetzt mache ich wieder einen, damit es ihn wieder kauft. Also wenn ein anderer Gedanke dahinter ist, die sind so jungfräulich, die zwei. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man sich irgendwas ein bisschen anbotzt damit. Jetzt werde ich mir sehr gut überlegen und wenn ich einen rausgibt, dann wirklich, wenn es sich wieder gut anfühlt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist vielleicht nur Zeit vergangen oder jetzt habe ich wieder gute Ideen. Ich möchte es nicht so schnell auserzählen irgendwie.
Mhm. Aber du bist jetzt natürlich Autorin mit diesem Projekt, aber im wirklichen Leben machst du was?
Ja, was eigentlich lustig ist, dass ich mit diesen kurzen Geschichten jetzt Autorin geworden bin und eigentlich beruflich viel längere, besser recherchiertere schreibe. ich bin Texterin.
Mhm.
Ja. Ich habe normalerweise einen Job bei einer Stiftung für Rückenmarksforschung und schreibe eher Ja, es sind schon schwere Themen meistens. Mhm. Darum ist das so ein bisschen ein Pendant
dazu. Aber es ist eine tolle Geschichte, ich glaube, man kann es auch nennen. Mhm. Du bist bei Wings for Life, die sich ja seit, ich weiß nicht wie lange?
20 Jahre.
20 Jahren einsetzen, dass eine Querschnittlähmung heilbar oder zumindest behandelbar wird, was ja eine tolle Geschichte ist. Und ich würde aber ganz gern vorher noch ein bisschen zurückgehen bei dir in deinem Leben. Weil irgendwie, wir haben uns in Salzburg getroffen, das erste Mal beim Studieren und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Sprache an sich ist genau dein Metier.
Mhm. Wie kommt das?
Ja, absolut. Also du hast, ich kann mich ans erste Telefonat erinnern. Du hast über mich geschrieben damals, wenn du dich erinnern kannst.
Ah, ja, stimmt.
Du hast mir erst im Nichts heraus angerufen, sondern uns kennengelernt. Und allein dieses erste Telefonat war so spannend von der Sprache her, von der Begeisterung, wie du Fragen stellst und solche Dinge. Woher kommt das, glaubst du? Warum liebst du Geschichten und erzählst sie gern weiter?
Also ich glaube schon immer, dass man über Sprache extrem viel schaffen kann. Also allein schon, wenn man Podcasts hört oder die Augen zumacht und eine Geschichte erzählt kriegt, kann viel mehr passieren als im Fernsehen. Und ich habe das immer schon...
Ich schaue mal kurz böse
in die Augen und sage, Fernsehen, nicht der nächste Bash.
Extrem wichtig. Extrem wichtig. Aber auch du arbeitest ja sehr viel mit Sprache. Und ich glaube,
Geschichten, ja.
Genau, und ich glaube, man erreicht Menschen immer vielleicht mit der richtigen Frage oder... Ich habe ganz früh angefangen, dass ich viele Interviews führe und ich habe auch gelernt, wenn man so ein bisschen was von sich selber ausgibt oder sich ein bisschen öffnet, dann kriegt man auch so viel. Also das ist ja auch so ein spielerisches Besserwerden in dem und das hat mich eigentlich immer schon begeistert. Mhm. Lustig, dass du das so erwähnst, weil so ist mir gar nicht aufgefallen.
Nein, doch, es ist mir absolut aufgefallen. Du warst da beim Radio.
Ja.
Was dann, also wie gesagt, die Sprache zieht sie einfach durch, würde ich sagen.
Aber der Peter hat mir was ganz Gemeines von dir auch noch erzählt aus früher, nämlich dass du Narzissenkönigin warst.
Danke, Peter.
Ja, aber das ist doch für uns wahnsinnig dazu
gekommen, weil das ist ja Tradition. Das
ist eigentlich die Hoheit des Salzkammerguts.
Ja. Mhm. Ja, da war ja noch, bevor ich studieren gegangen bin nach Salzburg, das war ja der Sommer vor Salzburg, glaube ich. Hat meine Mama gesagt, Inhaberin eines Blumengeschäfts, meine Narzissenkönigin war mal schön, wenn du wirst in Aussehen. Weil da kriegt man, jetzt lacht es nicht.
Da kriegt ja, man dann, das ging so wie eine Tennismam, die eigene Karriere nicht geschafft hat und gesagt, so, du trainierst jetzt heute um die siebte Stunde.
Ich habe gesagt, du kriegst ein scheiß Dirndl gewandt und da kriegt man dann einen Schmuck und das ist eine Ehre. Und die hat das ganz cool gefunden und genau, die Tennismam hat mich dann eigentlich dazu gedrängt, dass ich mich beworben habe. Und dann bin ich es wirklich geworden.
Wie war das? Da muss man dann ein Jahr lang eigentlich die Region repräsentieren.
Ja, da war ich voll
stimmt
jung.
Das?
Ja, genau. Also, du bist da das Maskottchen aus Seerland und hast zwei Prinzessinnen mit. Ich habe da coole Leute getroffen. Also, das war damals, war das echt was. Wir belächeln das jetzt, aber.
Überhaupt
tun wir nicht.
Wir sind
voll.
Total stolz. Es ist super, dass du jetzt da sitzt, das Hoheit.
Ja.
Haben wir noch nicht gehabt.
Nein,
das,
haben wir nicht.
Und ich bin ja zum, was war denn das damals, 40-jähriges oder 50-jähriges Narzissenfest, bin ich dann auch noch Hoheit geworden. Jetzt war ja nur eine Jubiläumshoheit.
Wahnsinn.
Und da sind dann alle gekommen, die jemals Narzissenköniginnen waren. Und da ist aus total viel was Spannendes geworden. Also das ist, war cool zum Sehen.
Hat seltsame Geschichten auch gegeben. Kannst du dir an was erinnern?
Ich kann mich immer nur an diesen Typen erinnern, der mich gefragt hat, ob ich mein Narzissen-Hoheitskostüm quasi, also aus sehr Tracht, tragen kann und wir eine Ausfahrt mit seinem Auto machen können gemeinsam auf dem Loser, glaube ich.
Das war irgendein Typ?
Irgendeiner. Also.
Was hast du gemacht?
Ich habe überlegt, weil ich mir gedacht habe, das gehört vielleicht zu meinen Aufgaben. Aber also das war einfach so ein Fan von dem Ganzen, der halt mit mir, also man muss überlegen, ich war ja da 17, glaube ich, oder 18, das war total komisch. Also Special Interest ein bisschen. Hab ich mir da so einen Plan gehabt.
Der wollte sich mit dir schmücken.
Ja.
Bist du das manchmal immer noch? Wirst du noch eingeladen zum 40-jährigen Jubiläum zum Beispiel?
Ja,
zum,
ja.
Was die, ja. Tatsächlich.
Wirst du noch, ich werde noch eingeladen, ja.
Also das heißt, das ist man schon ein Leben lang und man kommt immer wieder hin.
Ja, genau. Also ich glaube, vor, weiß ich nicht, wie lange das jetzt aus ist, 4-5 Jahre, war ich wieder beim Jubiläum eingeladen und da wird man dann auch immer noch hofiert, weil man ja immer, also man war das ja einmal.
Das ist spannend, gell?
Also in Aussee bin ich wer.
Großartig. Was sind deine Lieblingsplatzeln im Salzkammergut?
Wow, es gibt so viel. Ich liebe ja so sehr am Berg, gell? Also Ich glaube, jeder Gipfel bei uns ist mein Lieblingsplatz. Ich liebe es aber auch sehr bei uns am Wolfgangsee. Einfach, wenn ich das Gefühl habe, es ist so viel, dass ich einfach runtergehe ans Wasser, mir einfach hinsitze. Also das ist für mich so, ich denke mir immer, egal was ist, das ist immer da. Das ist für mich so eine Sicherheit immer dort. Und kann ich gar nicht auf einen Platz festmachen.
Eigentlich. Und wenn du jetzt jemanden zu Gast hast von außen, ja, wo führst du den hin oder die hin?
Also auf jeden Fall zum See. Dann je nachdem, wie gut sie beieinander sind, einmal gleich am Sporbau auf.
Am Sporbau.
Oder auf die Vormauer. Ja, da bin ich schon richtig eingefahren, weil ich Freunde aus Berlin habe und man dachte,
ja
denen
zeige ich das. Vormauer.
Nein, ist ja, schon genau. Ein bisschen anspruchsvoller. Und man glaubt ja, das geht eh bei jedem ganz gut, aber ein bisschen ein Kondi braucht man schon. Aber sowas, wo man so wirklich runterschauen kann auf alles, da bringe ich immer Leute gern hin, die da nicht oft sind.
Hast du doch, du bist ja ausgezogen in die Stadt hinaus, in die große Stadt. Und ich glaube, wenn man aus dem Salzkammergut gut kommt, so wie wir, dann fühlt sich Salzburg auch als was Großes an, am Anfang zumindest. Hast du immer gedacht, dass du mal zurückgehst?
Nein, weil es war jetzt ein Salzburg-Bashing.
Nein, am Anfang zumindest. Nein, es war überhaupt kein Salzburg-Bashing. Es ist nur, du lebst in Wien.
Du lachst Salzburg aus. Aber
für uns ist die große Stadt gewesen,
nein.
Oder?
Nein. Wisst ihr, was Salzburg für mich ist? Hochkultur.
Wirklich?
Ja. Wegen der Festspiele, wegen der vielen Angebote. Also selbst aus unserer Region, finde ich, fast und nach Salzburg zur Kultur, oder?
Okay.
Ja, also so war es für uns nicht.
Nein,
interessant. Nicht.
Und wir waren ja auch jung, also mit 19 oder 20.
Interessiert dich die Hochkultur nicht?
Gar nicht so viel über noch.
Das stimmt.
Da ist einfach Wien ist da riesig. Da habe ich schon ganz laut, wenn ich reinfahre, weil ich mir denke, oh Gott, hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Habe ich immer noch großen Respekt. Darum sage ich, Salzburg ist dann wahrscheinlich ein kleiner Hupf. aber ja, Salzburg ist irgendwann klein geworden.
Aber nach dem Salzburg-Bashing zurück zu meiner Frage.
Ja, stimmt.
Hast du so immer gedacht, dass du mal heimgehst wieder? War das der Plan?
Nein, der Plan. Ich habe eigentlich nie so einen richtigen Plan gehabt. Ich habe eigentlich immer da, was mir taugt hat, und es hat sich immer so schön ergeben, so eins nach dem anderen. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin so irgendwo verloren oder ich müsste heim und meine Wurzeln finden. Die habe ich irgendwie eh mitgehabt und es hat mich dann einfach zufällig wieder heimgetrieben.
Aber wie bist du eigentlich an den Wolfgangsee gekommen?
Ich habe hingeheiratet.
Die Liebe. Der Klassiker.
Ja, die Liebe. Nach 10 Jahren sagt man dann schon, ich habe hingeheiratet.
Nein, nicht mehr die Liebe. Und nach 20 sagt man, es hat mir im Wolfgangsee verschlagen.
Ja, genau. Genau, das habe ich geschmackt. Nein, tatsächlich. Ich habe in Salzburg meinen Mann kennengelernt. Und der hat gesagt, du, ich wohne in Strobl, da war es so schön, ziehen wir wieder Richtung heim. Und unleistbar natürlich damals, als wir eine Wohnung gesucht haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt ergibt sich ganz was Nettes. Dann haben wir ein Haus gebaut und sind wirklich dann...
Haus baut, Kinder kriegt.
Ja, das Klassische.
Kinderbücher
heiraten, Haus baut, Kinder kriegen.
Genau.
Kotz zugelegt. Also ich bin eigentlich fertig.
Du hast das ausgespielt, gell? So, jetzt kann man gut ausgespielt.
Ich weiß es gar nicht.
Ich finde es ja super. Jetzt haben sie natürlich auch die Richtigen getroffen bei euch zwar, gell? Du als Hoheit. Und er ist ja auch einer, was wir jetzt schon mitbekommen haben, der ja auch nicht einen alltäglichen Beruf hat, sondern auch einen Beruf hat oder etwas zu seinem Beruf gemacht hat, muss man sagen, was auch das Salzkammergut sehr speziell macht. Magst du über das noch kurz erzählen? Weil das ist ja auch was Spannendes.
Ja, mein Mann hat tatsächlich einen coolen Marketingjob gehabt, als wir uns kennengelernt haben bei Fischer, war wahnsinnig viel in Norwegen und so unterwegs, im Rennsport. Und hat aber damals, als wir uns kennengelernt, schon gesagt, irgendwie, also mein ganzes Leben, ich dazu gern was mit meinen Händen machen. Ich möchte wirklich meine Arbeit am Ende des Tages sehen. Und hat sich dann, glaube ich, mit 24 oder so, ja, da waren wir echt mal jung, hat er sich entschieden, dass er den Job hinschmeißt. Was eh natürlich damals, habe ich gesagt, oh Gott, du verdienst da gut, du hast schon so einen coolen Job. Und er hat gesagt, nein, ich mache nochmal eine Lehre und ich will Schuhe machen. Und mit dem habe ich ein bisschen warm werden müssen, aber ich habe es extrem cool gefunden, wie ich dann gesehen habe, das taugt einem wirklich. Also der hat dann echt von der Pike auf bei einem Schuhmacher in Gäusern Schuhe machen gelernt. Und nicht jetzt nur irgendwas anpassen oder Einlagen machen, sondern der macht wirklich von null bis fertig komplette Schuhe.
Und er ist der Einzige, der das machen darf.
Genau.
Ne? Er ist der Einzige, der die Gäuserer herstellt.
Genau, er macht die Gäuserer Schuhe.
Damit kommt er auch auf unsere Liste als Gast.
Er ist auf unserer Liste und ich finde einfach, das macht halt das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, Robert, für mich zumindest, dass dieses Salzkammergut einfach so unendlich viele Geschichten zu erzählen hat. Ja, da gibt's den Koch, da gibt's den Schuster, da gibt's die Kinderbuchautorin, da gibt's, ja, wir werden sehen,
wer viele, noch, viele auf uns zukommt. Mhm.
Aber sie werden uns nicht ausgehen. Und das ist halt schon was Tolles hier an der Region.
Das stimmt. Mhm.
Wie hat eigentlich deinem Sohn das Buch gefallen?
Der ist das schwierigste Publikum. Da ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr gering am Anfang gewesen. Mittlerweile geht's, aber diesen großen Stolz, den ich gehabt habe und mit Widmung an ihm vorne, und das ist jetzt für ihn,
das war ihm
ziemlich wurscht.
Was sagst du?
Es gefällt ihm schon, oder wenn wir in einer Buchhandlung sind und das Buch liegt überall, dass er sagt, schau Mama, da ist mein Buch. Das sagt er schon, das
checkt er. Weil er sich selber als kleine Stritzi sieht.
Genau.
Ah, großartig.
Also er glaubt schon, dass er das ist auf dem Cover.
Das wird er dann im Gymnasium einmal herzeigen.
Ja, genau.
War schon sehr früh in den Medien.
Ja, genau. Ich war schon sehr, sehr erfolgreich.
Na, dann ist er ja doch ein bisschen stolz.
Ja,
vielleicht.
Ich weiß nicht, ob er es mit 3 schon so richtig versteht. Als ich das zweite gekriegt habe, habe ich gesagt, schau Henry, ich habe da wieder ein Buch geschrieben. Okay, Esma.
apropos Esma, was ist denn am liebsten?
Der Henry? Mhm. Ich glaube, es gibt nichts, was er nicht gern isst.
Aber was wäre für dich eine Speise aus dem Salzkammergut, die du...
Kaspotzen.
Kaspotzen.
Ja. Das Salzkammergut schmeckt nach Kaspotzen?
Ja, finde ich schon.
Interessant.
Und noch Jausen, oder so eine klassische Bredeljausen.
100%.
Ja, alles, was so deftig ist. Also, ja, klassisch auch immer noch, finde ich, Kaiserschmarrn und so Sachen. Also, alles, was da man halt kann.
Stimmt, der Kaiserschmarrn.
Ich liebe solche Antworten. Das ist so ein toller Koch, hat zu mir gesagt, das Salzkammergut schmeckt für ihn wie die in Butter ausgebraselte Rheinanken von seinem Schwiegervater mit Kartoffeln.
Ja,
herrlich, oder?
Ja,
solche Sachen.
Die haben nur gescheit an Butter reingehauen. Drum auch, darum ist ja alles so gut. Mhm. Weil das alles richtig pickt.
Großartig.
Ja,
vielen Dank, liebe Steffi Schwarz. Der Chlor Strizi heißen deine Bücher. Wir nennen es jetzt nochmal, damit sich sozusagen jeder besorgen kann.
Unbedingt. Und oder gibt es gerade keine mehr?
Wir haben auch die wieder nachdrucken lassen müssen, weil es dann wieder so schnell weg waren. Jetzt gibt es gerade einen.
Ich würde sagen, wir schließen mit der Widmung für im ersten Buch, und zwar im Abenteuer aus dem Salzkammergut. Für Henry, bleibt wild und frei und glücklich. Das ist ein gutes Schlusswort. Bleibt wild, frei und glücklich. Danke, Steffi.
Danke für den Besuch.
Danke.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.